es schien, als würde alles zu seinen Gunsten laufen. Er war eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Urgemeinde. Er war eine Person voller Einfluss und Integrität. Er hatte den Respekt seiner Kollegen. Überlegt einfach mal, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr als jemand voll Glaubens und Heiligen Geistes beschrieben würdet. Denn genau das ist es, wie er in der Bibel bezeichnet wird. Es schien, als würde alles zu seinen Gunsten ablaufen. Es gab nur ein kleines Problem. Er war nämlich tot. Er wurde ermordet, in der Blüte seiner Zeit gemeuchelt, getötet von den Eigenschaften, die ihn zu dem gemacht hatten, der er war, nämlich von seiner Integrität und seinem Glauben. Wir sind heute bei unserer 5. Folge von CSI Rüsselsheim, meiner Predigtreihe, in der wir uns mit biblischen Verbrechen auseinandersetzen. Bisher haben wir anhand des ersten Mordes der Menschheitsgeschichte festgestellt, dass Egoismus und Neid Sünde sind, Beziehungen zerstören und uns von Gott trennen. Wir haben an Davids Kampf gegen Goliath gesehen, dass wir mit Gottes Hilfe die Riesen in unserem Leben überwinden können. Wir haben durch Davids Auftragsmord am Ehemann seiner Geliebten gesehen, dass wir unsere Sünde nicht vor Gott verstecken können, sondern dass wir sie bekennen müssen, um uns davon reinigen zu lassen. Und schließlich haben wir bei König Ahabs Mord an dem Weinbergbesitzer Naboth gesehen, wie Habgier nicht nur anderen, sondern auch uns selbst ganz schnell den Tod bringen kann, wenn wir Gott nicht um Verzeihung bitten. Heute betrachten wir bereits unseren 5. Tatort und unser 5. Opfer. Sein Name war Stephanus. Das erste Mal erwähnt wird er in der Apostelgeschichte, als die Urgemeinde einem ihrer ersten Probleme gegenüberstand. Die Geschichte beginnt in Apostelgeschichte 6. Ihr könnt die Stelle gern schon mal in euren Bibeln aufschlagen, wenn ihr eine mit habt. Die Urgemeinde erfuhr ein ungeheures Wachstum. Tausende neue Christen kamen zu der Gemeinde dazu und die Apostel hatten Schwierigkeiten, mit dem Zuwachs umzugehen. Wunder geschahen, Menschen wurden gerettet, ganz Jerusalem wurde vom Evangelium aufgewühlt. Aber ausgerechnet in dieser Situation lesen wir dann in Apostelgeschichte 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde. Na klasse. Es erhob sich ein Murren, so steht es hier in dem Text. Es gab Streit. Um was ging es dabei? In einer derart geistlichen Gruppe, die zeitlich gesehen noch so nah an der Auferstehung Jesu und an dem Kommen des Heiligen Geistes lebte, da musste es jedoch zwangsläufig um geistliche Angelegenheiten gehen. Vielleicht Kontroversen um Lehrmeinungen oder Theologie oder so. Nein, es war nichts dergleichen. Wenn wir uns den ganzen Vers ansehen, dann steht da: In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Um das zu verstehen, müssen wir bedenken, dass die Existenz einer Frau in der damaligen Gesellschaft an ihrem Ehemann hing. Er war derjenige, der das Brot verdiente, und er war es, der der Frau Schutz versprach. In vielen Fällen hatten die Frauen nicht die Fähigkeiten oder vor allem die Möglichkeiten, für sich selbst zu sorgen. Wenn eine Frau also ihren Ehemann verlor, musste die Gesellschaft einspringen und sie versorgen. Und die ersten Christen nahmen sich dieser Aufgabe an. Das Problem war nur, dass es innerhalb der Gemeinde Grüppchenbildung gab. Die Christen damals, sie verstanden sich ja eigentlich noch als Juden. Und nun gab es da griechischsprachige und hebräischsprachige Judenchristen. Als die Griechen damals, lange vorher, unter Alexander dem Großen den größten Teil der damals bekannten Welt erobert hatten, hatten sie den Völkern ihre Kultur und ihre Sprache aufgezwungen. Auf diese Weise wurde Griechisch zur Standardsprache. Aber die Juden in Palästina hatten sich dagegen gewehrt, zumindest so gut sie konnten. Während die meisten von ihnen Griechisch sprechen konnten, sahen sie trotzdem Hebräisch oder Aramäisch als ihre Muttersprache an. Aber Juden, die aus rein griechischen Gebieten kamen, konnten kein Hebräisch sprechen und wurden schnell als Juden zweiter Klasse abgestempelt. Und genau dieses Problem übertrug sich jetzt auf die noch sehr junge christliche Gemeinde. Denn während das in einer perfekten Welt nichts ausmachen sollte, führte es in einer unperfekten Welt zu Schwierigkeiten. Die griechisch sprechenden Witwen beklagten, dass sie nicht dieselbe Versorgung bekommen würden wie die Witwen, die Hebräisch konnten. Wir wissen nicht sicher, ob es damals in der Gemeinde wirklich so eine Diskriminierung gab, also ob das wirklich so war, aber zumindest gab es den Vorwurf, es gab diesen Konflikt. Die Apostel erkannten jetzt, dass sie immer mehr organisatorischen Kram zu tun bekamen und schlicht nicht alles erledigen konnten und sich gar nicht mehr um das kümmern konnten, was ihre eigentliche Aufgabe war. Das kann ich gut nachvollziehen. Ging mir auch schon mal eine Zeit lang so. Und daher ernannten sie 7 Männer, die ihnen dabei halfen oder helfen sollten und sie bei praktischen Dingen entlasten sollten. Ganz besonders eben bei dieser Witwenversorgung. Einer dieser Männer war jener Stephanus, der in Apostelgeschichte 6, Vers 5 als Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes beschrieben wird. Und später in Vers 8 heißt es über ihn noch: Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. An diesem Punkt, da erweckt es also den Eindruck, dass tatsächlich alles für Stephanus lief. Er hatte einen tollen Charakter und eine Führungsperson in einer dynamisch wachsenden Gemeinde. Aber dann lief plötzlich alles anders als gedacht. Stephanus hatte anderen Menschen davon erzählt, wie Jesus sein Leben verändert hatte. Und dafür wurde er der Gotteslästerung bezichtigt und schließlich vor den Hohen Rat der Juden gezerrt. Und da sollte er sich verteidigen, was er auch tat. Er predigte die längste in der Apostelgeschichte aufgezeichnete Predigt. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, uns die Predigt ganz anzusehen, aber ihr könnt das gern zu Hause mal machen. Ihr könnt es euch durchlesen, Apostelgeschichte 7, Vers 1 bis 53. Stephanus nahm seine Ankläger in seiner Predigt mit auf eine Reise durch weite Teile des Alten Testaments und durch die Geschichte Israels. Es war eine lange Predigt. Und soweit ich das beurteilen kann, war es eine gute Predigt. Wenn man predigen lernt, dann bekommt man beigebracht, dass man die Predigt möglichst herausfordernd und eindrücklich beenden soll. Stephanus hat das gemacht. Und genau das wurde ihm zum Verhängnis. In Apostelgeschichte 7, Vers 51 bis 53, da beendete er seine Predigt. Und er beendete sie mit den Worten: Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Autsch. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass eine Rede wie diese ja eigentlich nur zu Problemen führen kann, oder? Und so ist es letztlich auch gar nicht besonders verwunderlich, dass Stephanus aus dieser Geschichte nicht lebend rauskam. Aber sehen wir uns mal den eigentlichen Mord an. Er steht in Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 60. Und da lesen wir: Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Anstatt eine der Führungspersonen in der Gemeinde zu sein, wurde Stephanus zu ihrem ersten Märtyrer. Und dabei sollte uns allerdings klar sein, dass das hier keine ordentliche Gerichtsverhandlung mit anschließender Hinrichtung war. In Apostelgeschichte 6, Vers 11 bis 13, da lesen wir: Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk auf und das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Also, erstens mal, es ging nicht ohne falsche Zeugen. Ne? Außerdem hatte der hohe Priester gar nicht das Recht, jemanden zum Tode zu verurteilen. Ebenso der jüdische hohe Rat hatte das Recht auch nicht. Das ist ja auch der Grund dafür, weshalb bei Jesu Kreuzigung der Römer Pontius Pilatus dazu gedrängt wurde, diese Entscheidung zu fällen, als rechtmäßiges Gerichtsurteil. Hier bei Stephanus, da war es schlicht und einfach Lynchjustiz. Der Mob wollte ihn umbringen, der Mob brachte ihn um. Es war keine ordentliche Gerichtsverhandlung mit anschließender Todesstrafe, nein, es war Mord. Aber was lernen wir aus der Geschichte? Zunächst mal sehen wir eine unangenehme Tatsache, nämlich auch guten Menschen geschehen böse Dinge. Auch guten Menschen geschehen böse Dinge. Das ist das dunkle Geheimnis, das manche Prediger lieber verschweigen wollen. Aber es ist so. Auch guten Menschen geschehen böse Dinge. Das haben wir ja gewissermaßen auch schon bei Abel, bei Uriah und bei Naboth gesehen, die ja alle irgendwie ums Leben gekommen sind. Gemäß den theologischen Ansichten einiger Christen hätte Stephanus alles haben müssen, was er sich wünschte. Immerhin war er ja ein hingebungsvoller Nachfolger Christi. Er war ein Mann des Gebets, der Jesus liebte. Also hätte Stephanus nur das Allerbeste widerfahren dürfen, was dieses Leben zu bieten hat. Er hätte gesund sein müssen, er hätte wohlhabend sein müssen, er hätte alt werden müssen, bis er schließlich irgendwann friedlich einschlafen würde. Es gibt nur ein kleines Problem mit dieser Theologie. Und dieses Problem lautet: Sie ist falsch. Sie ist einfach falsch. Und weil sie falsch, aber trotzdem verlockend ist, hat sie im Lauf der Geschichte zu vielen unbegründeten Schuldgefühlen und zu unnötigen Entmutigungen im Leben vieler Christen geführt. So nach dem Motto: Du bist krank, also musst du gesündigt haben. Aber sie ist falsch. Und deshalb ist es ja so wichtig, immer wieder anhand der Bibel nachzuforschen, ob es sich so verhält, wie die Leute es sagen, leben oder predigen. Das, was in der Bibel steht, ist wahr. Ich glaube fest daran, dass sich das Leben eines Menschen häufig zum Besseren wendet, wenn er sein Leben Jesus anvertraut und ein echter Christ wird. Vor allem glaube ich, dass es in der Regel lebenswerter wird, dieses Leben. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich gerade häufig und in der Regel gesagt habe. Das liegt daran, dass Verallgemeinerungen in diesem Bereich völlig irreführend sind. Viele Kinder Gottes, Männer und Frauen, haben in den vergangenen Jahrhunderten treu Gott gedient und mussten trotzdem leiden. Sie haben durch die Hände anderer Menschen gelitten, sie haben unter Nöten gelitten und sie haben unter Krankheiten und finanziellen Sorgen gelitten. Und in vielen dieser Fälle war es nicht ihre Schuld. Da lag es nicht an einer verborgenen Sünde in ihrem Leben. Da gab es auch keinen mangelnden Glauben. Sie liebten Gott und sie beteten. Aber letztlich litten sie, weil sowas einfach passiert. Wir leben in einer Welt, in der schlimme Dinge geschehen. Und wir leben in einer Welt, in der Menschen krank werden. Und in einer Welt, in der Menschen sterben. Das ist nun mal so. Und genau das ist auch der Grund dafür, warum Jesus niemals versprochen hat, dass wir keine Schwierigkeiten haben würden. Aber was anderes hat Jesus versprochen. Er hat uns nämlich versprochen, dass wir in diesen Schwierigkeiten nicht alleine sind. Dass wir diesen Schwierigkeiten nicht alleine entgegentreten müssen. In 5. Mose 31, Vers 6 sagte Mose zu den Israeliten angesichts ihrer ungewissen Zukunft: Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Gott wird dich nicht verlassen. Er lässt dich nicht im Stich. Und im Neuen Testament, da lesen wir zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 5, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was ihr habt. Oh, das ist auch schon schwer, ne? Lasst euch genügen an dem, was ihr habt. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Dieser Gedanke wird in der Bibel immer und immer wieder wiederholt. Wir haben nicht die Verheißung, dass wir keine Schwierigkeiten bekommen. Aber wir haben die Verheißung, dass Gott uns dabei nicht alleine lässt. Das hat er versprochen. Natürlich wäre das schön, wenn ich hier vorne stehen könnte und ein besonderes Gebet beten oder einen Zauberstab schwingen könnte. Und anschließend würde ich sich so eine Art Schutzschild um euch legen, der euch vor allen Schwierigkeiten und Krankheiten beschützen würde. Aber das kann ich nicht. Und die Bibel verspricht auch nichts dergleichen. Und wenn ich hier oben stehen und euch versprechen würde, dass ihr nur an Gott glauben, ihm treu sein und ein ihm wohlgefälliges Leben führen müsstet, damit ihr von allen Schwierigkeiten verschont bleibt, würde ich lügen. Und deshalb sage ich das auch nicht. Denn die Bibel stellt eindeutig klar, auch guten Menschen geschehen böse Dinge. So wie hier bei Stephanus. Soweit ich das beurteilen kann, war er ein guter Mensch. Und umgebracht werden ist ein böses Ding. Auch guten Menschen geschehen böse Dinge. Und das ist was, was wir lernen, verstehen und auch irgendwie akzeptieren müssen. Aber glücklicherweise können wir noch mehr aus dieser Geschichte lernen. Es gibt nämlich eine schöne Randbemerkung in dieser Geschichte. Eine Randbemerkung, die wir uns unbedingt ein bisschen näher ansehen müssen. In Vers 58 heißt es nämlich: Sie stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Es ist eigentlich interessant. Nur zwei Menschen werden in diesem Bericht namentlich erwähnt. Wir kennen nicht die Namen der falschen Zeugen. Wir kennen nicht die Namen der Angehörigen des Hohen Rates. Wir kennen nicht die Namen all der anderen Leute, die dabei waren. Wir kennen nicht die Namen derjenigen, die Stephanus illegalerweise verurteilt haben, gesteinigt haben. Und wir kennen nicht die Namen der Meuchelmörder, die dieses Urteil verstreckt und die Steine auf Stephanus geworfen haben. Wir kennen nur Stephanus' Namen und wir kennen den Namen des jungen Mannes, der auf die Kleidung derer aufgepasst hat, die Stephanus gesteinigt haben. Denn von diesem Mann wird uns berichtet, der hieß Saulus. Der letzte Vers von Apostelgeschichte 7 berichtet schließlich von Stephanus' Tod. Und da heißt es in Vers 60, er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und wenn wir uns anschließend den ersten Satz von Kapitel 8 ansehen, lesen wir da: Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Das klingt in der Luther-Übersetzung noch relativ harmlos. Makaber, aber relativ unbeteiligt. Wenn wir dagegen ansehen, wie der Satz in der Elberfelder-Übersetzung wiedergegeben wird, da wird deutlich, dass dieser Saulus nicht nur einfach so dabei stand. Da lautet der Vers nämlich: Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Das ist deutlich aktiver. Er stand voll und ganz hinter der Entscheidung, Stephanus zu ermorden. Er fand das klasse. Die meisten von euch dürften wissen, dass dieser junge Mann, der an diesem Tag die Kleidung derjenigen überwachte, die Stephanus steinigten, später Jesus begegnete und Christ wurde. Ihr kennt ihn vielleicht nicht als Saulus, aber ihr kennt ihn ziemlich sicher unter der griechischen Version seines Namens, Paulus. Er schrieb den größten Teil des Neuen Testaments und er verbreitete das Evangelium in Asien und in Europa. Und dieser große Missionar, der willigte hier in die Steinigung des Stephanus ein. Er warf vielleicht selbst keinen Stein, aber er unterstützte die Mörder und er machte sich mindestens der Mittäterschaft schuldig. Und er hörte das Gebet des Sterbenden. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Der Kirchenlehrer Augustinus von Hippo, er sagte zu dieser Begebenheit, die Kirche verdankt Paulus dem Gebet des Stephanus. Und irgendwie hat er damit recht, zumindest ein Stück weit. Denn wenn Gott Paulus diese Sünde angerechnet hätte, da wäre die Geschichte wohl deutlich anders abgelaufen. Aber Stephanus vergab ihm. Und wir lernen daraus, den Bösen kann ihre Schuld vergeben werden. Aber es ist noch mehr als das. Wir können hier auch sehen, dass aus Bösem trotzdem Gutes kommen kann. Denn dieser Saulus, dem hier vergeben wurde, ist derselbe Paulus, der in Römer 8, Vers 28 schrieb, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alle Dinge dienen zum Besten. Ich frage mich, ob Paulus, als er diese Worte schrieb, an den Tag zurückdachte, an dem er Zeuge davon wurde, was die Gnade Gottes im Leben und im Sterben eines jungen Gläubigen namens Stephanus tun kann. Ich glaube nicht, dass Gott Stephanus sterben ließ, damit Paulus Christ wurde. Also das glaube ich nicht. Aber Gott nutzte diese Begebenheit und bereitete dadurch den vielleicht größten Evangelisten der Geschichte auf seinen Dienst vor und sorgte dafür, dass dieser später die richtige Einstellung haben würde. Denn so konnte Paulus später dann in 1. Timotheus 11, Vers 15 schreiben, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Paulus' Leben und sein Dienst wurden geprägt von der Erfahrung, die er bei Stephanus' Steinigung machte. Er erlebte, was Vergebung bedeutet. Und er erkannte, dass aus Bösem Gutes kommen kann. Und letztlich gilt dieses Versprechen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, wirklich. Nur, manchmal fehlt uns der richtige Blickwinkel, um das Gute auch wirklich zu sehen. Es wird eine Geschichte von einem afrikanischen König erzählt, der einen guten Freund hatte. Der Freund hatte die Gewohnheit, jede Situation, die sich in seinem Leben ereignete, sei sie positiv oder negativ, genau zu betrachten und dann zu sagen, das ist gut. Eines Tages waren der König und sein Freund gemeinsam auf der Jagd. Der Freund lud die Waffe des Königs und reichte sie ihm. Aber anscheinend hatte er dabei einen Fehler gemacht. Denn als der König die Waffe abfeuerte, wurde der Daumen des Königs getroffen und weggerissen. Sein Freund reflektierte dieses Ereignis und sagte, wie immer, das ist gut. Der König war empört und er schrie, nein, das ist nicht gut. Und er ließ seinen Freund dafür ins Gefängnis werfen. Etwa ein Jahr später jagte der König in einem Gebiet, das er besser gemieden hätte. Er wurde von Kannibalen überwältigt und in ihr Dorf geschleppt. Sie fesselten ihn, sammelten Holz, machten einen großen Scheiterhaufen und banden ihn darauf fest. Aber als die Kannibalen den Scheiterhaufen anzünden wollten, sahen sie, dass dem König ein Daumen fehlte. Sie waren abergläubig. Sie aßen nie jemanden, der nicht alle Gliedmaße hatte. Also banden sie den König los und jagten ihn davon. Als er heimgekehrt war, erinnerte der sich an den Vorfall oder an den Unfall, der ihn seinen Daumen gekostet hatte. Es tat ihm leid, dass er seinen Freund deshalb ins Gefängnis hatte werfen lassen. Er ging zu ihm, um ihn zu befreien, und er sagte, du hattest recht, es war gut, dass ich meinen Daumen verloren habe. Und dann erzählte er ihm, was geschehen war und sagte schließlich, deshalb tut es mir aufrichtig leid, dass ich dich ins Gefängnis werfen ließ. Bitte vergib mir, das war wirklich schrecklich von mir. Nein, sagte der Freund, das war gut. Was meinst du damit, dass es gut war? Es kann doch nicht gut sein, wenn man seinen besten Freund für ein Jahr ins Gefängnis wirft. Doch, es war gut. Denn hättest du mich nicht ins Gefängnis geworfen, wäre ich mit dir auf der Jagd gewesen. Viele Situationen in unserem Leben mögen nicht immer angenehm sein, wenn wir in ihnen stecken. Ich weiß das. Schließlich sage ich euch das als einer, der immer noch Schmerzen in den Armen hat und sie noch nicht richtig bewegen kann. Aber die Verheißung Gottes ist klar. Wenn wir ihn lieben, dann werden auch die hoffnungslosesten Situationen zu unserem Besten dienen. Denn mit Gott kann jederzeit aus Bösem Gutes kommen. Wie hier bei Stephanus, dessen Tod zu Paulus' Bekehrung beitrug. Aber uns muss klar sein, dass es nicht immer direkt leichter wird, wenn wir wissen, dass uns alles irgendwie zum Besten dient. Glaubt mir, auch da drin habe ich Erfahrung. Ich weiß nicht, ob Stephanus verheiratet war oder ob er Kinder hatte. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, da ihm eine recht große Verantwortung übertragen wurde. Also dürfte er wahrscheinlich schon Erfahrung gehabt haben. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass er Menschen zurückließ, die ihn liebten und vermissten. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie der Steinigung zugestimmt hätten, wenn sie von den positiven Auswirkungen gewusst hätten, die letztlich daraus resultierten sollten. Wahrscheinlich eher nicht. Stellt euch das mal vor. Wir verlieren einen geliebten Menschen und dafür wird einem Mann vergeben, der nicht den Mumm hatte, einzuschreiten, um den armen Stephanus zu helfen. Guten Menschen kann Böses geschehen. Bösen Menschen kann vergeben werden. Und Gutes kann aus Bösem kommen. Aber das macht es nicht unbedingt leicht. Und wenn wir Menschen in Not sagen, dass doch alles gut werden wird, da wird ihnen das in dieser Situation wahrscheinlich auch nicht besonders helfen. Krankheiten, Tragödien, Tod und finanzielle Probleme sind immer schrecklich, wenn wir sie durchmachen müssen. Aber das Versprechen Gottes gilt trotzdem. Hebräer 13, Vers 5. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Egal wie schlimm es auch sein mag, Gott ist trotzdem bei uns. Richtig schlimm sind unsere Schwierigkeiten vor allem, weil wir in der Regel das gute Resultat nicht kennen. Wir wissen oft nicht, was Gott vorhat. Und selbst rückblickend können wir das Gute nicht immer finden. Das wäre ja was anderes, wenn wir dann 10 Jahre später immer zurückblicken könnten und sagen könnten, ja, das war gut. Nein, das ist nicht immer so. Als Stephanus starb, wusste er nicht, was geschehen würde. Er wusste, dass er treu war und er starb mit dem Frieden zu wissen, dass er das Richtige getan hatte. Aber er wusste nicht, wozu sein Tod letztlich führen würde. Er wusste nichts von Saulus. Er wusste auch nicht, was sonst noch geschehen würde. Aber wir wissen es. Achtet drauf, wie das nächste Kapitel beginnt. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Bis zu diesem Zeitpunkt beschränkte sich die Gemeinde auf Palästina. In Israel gab es Christen und das war's. Aber wenn die Apostel mal gründlich über die letzten Worte nachgedacht hätten, die Jesus an sie gerichtet hatte, hätte ihnen klar sein müssen, dass das nicht so bleiben sollte. Jesus hatte ihnen schließlich in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der euch auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und jetzt erinnert euch an den zweiten Teil von Apostelgeschichte 8, Vers 1. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Das ist eine andere Geschichte. Es war der Tod des Stephanus, der die Christen dazu brachte, ihre Komfortzone zu verlassen und endlich das zu tun, was sie tun sollten. Und wenn wir es genau nehmen, dann sind wir letztlich heute hier, weil Stephanus vor 2000 Jahren gesteinigt wurde und das Evangelium dadurch die Grenze Israels überschritt. Wenn ihr also eines Tages in den Himmel kommt, habt ihr allen Grund dazu, euch bei Stephanus zu bedanken. Und so sehen wir letztlich, mit Gott kommt es oft anders, als wir denken. Aber letztlich kommt es immer besser, als wir planen. Guten Menschen kann Böses geschehen, bösen Menschen kann vergeben werden und Gutes kann aus Bösem kommen, auch wenn wir das Gute viel zu oft nicht sehen können. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben gerade durchmachst, aber ganz egal, wie schlimm es auch sein mag, lass mich dich daran erinnern, mit Gott bist du niemals alleine, denn er will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und mit ihm kannst du dir sicher sein, dass dir letztlich alles zum Besten dient, auch wenn du es vielleicht nicht sehen kannst. Und deshalb verzweifle nicht und vertraue auf ihn. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, du kennst unser Leben. Du weißt, wie es uns geht. Du kennst jeden von uns. Du liebst jeden von uns. Und du weißt ganz genau, dass es uns nicht immer blendend geht. Du weißt ganz genau, dass es bei uns nicht immer eitel Sonnenschein ist. Wir kommen in Situationen, wo wir Sorgen haben, wo wir Ängste haben, wo wir Nöte haben, wo wir Krankheiten haben, wo wir Schmerz und Leid haben. Wir haben das alles immer wieder und du weißt das. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine lässt. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und dass du uns versprochen hast, dass am Ende das Beste geschieht. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Ich bitte dich darum, weil es nicht immer einfach ist. Aber bitte sei du bei uns und hilf du uns. Hilf du uns, mit dir zu leben und uns auf dich zu verlassen. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir so sehr dafür, dass Vergebung möglich ist. Ich danke dir dafür, dass wir mit all dem, was uns passiert ist, aber auch mit all dem, was wir an Mist gebaut haben, zu dir kommen können und dich um Vergebung bitten können und dass du uns vergibst. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich darum, dass du uns begleitest in unserem Leben und dass du uns segnest.